Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute zu Gast Florentin Campion. Sie ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin sowie Yoga- und Embodiment-Lehrerin aus Hamburg. Und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Zusammenspiel von Psyche und Körper. Wir sprechen über das Nervensystem, über den Sympathikus und Parasympathikus, wie wir ein bisschen mehr in die Entspannung kommen können. Und es geht dabei vor allem um Körperarbeit, Atemtechniken, Yin-Yoga und darum, wie wir unseren Körper als Freund betrachten können und ihm zuhören. Und zum Abschluss frage ich Sie natürlich auch noch, was denn heute eigentlich in Schule passieren müsste, um die psychische Gesundheit noch ein wenig mehr in den Fokus zu rücken. Also, verlangsamt die Ausatmung, geht in den Entspannungsmodus und hört zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Hallo Florentin.
Hallo Coco.
Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Schön, dass es geklappt hat. Magst du dich erstmal einordnen? Der Podcast heißt ja zwischen Kopf und Kreide. Wo würdest du dich so einordnen?
Gute Frage. Interessante Frage. Ich assoziiere mal gerade frei. Also für mich wäre das irgendwie so das Spannungsfeld eigentlich zwischen eben ja, Kopf und Gehirn und Wissen, wenn man so will. Und auf der anderen Seite Kreide vielleicht als Synonym für, ich weiß nicht, die Handlung, den Körper, das Fühlen so. Und ich merke für mich eigentlich zunehmend, es gab da immer wieder so Wellen auch in meinem Werdegang, aber merke zunehmend, dass ich eigentlich wirklich versuche beides, also dass mir beides wichtig ist, dass ich mich relativ in der Mitte verordnen würde mit meiner Arbeit.
Und wenn jetzt jemand dich fragt, der dich nicht kennt, was machst du beruflich? Was ist deine Leidenschaft? Was antwortest du dann?
Hatte ich gerade vor 2 Tagen die Situation bei einer Hochzeit. Irgendwie immer spannend finde ich, sich selbst immer wieder neu auch dabei zuzuhören, was man antwortet, weil ich gemerkt habe, dass sich diese Antworten auch verändern über die Zeit. Also ein ganz elementarer Bestandteil, der eigentlich immer Teil meiner Antwort ist, ist, dass ich als psychologische Psychotherapeutin arbeite in mittlerweile meiner eigenen Praxis hier in Hamburg und dass ich über die Jahre mir so zur Aufgabe gemacht habe, den psychotherapeutischen Bereich, also ich arbeite tiefenpsychologisch vor allem fundiert, sehr beziehungsorientiert, den zu verbinden mit der Körperarbeit, weil ich eben auch schon seit jetzt mittlerweile, wie lange habe ich die Ausbildung gemacht, die erste vor 10 Jahren oder so, die erste Ausbildung gemacht habe im Yoga-Bereich und genau darüber einfach in die Körperarbeit gekommen bin und mittlerweile wirklich deswegen auch dieses in der Mitte einordnen. Ich merke, wie beide Bestandteile eigentlich so elementar sind und das eine ohne das andere irgendwie nicht funktioniert. Also es funktioniert irgendwie nicht nur über Dinge zu sprechen und sie nur zu verstehen in der Psychotherapie. Und es funktioniert auch in meiner Erfahrung nicht nur Yoga zu machen oder nur mit dem Körper zu arbeiten, sondern eigentlich liegt die Magie für mich immer in der Integration zwischen beidem. Also immer, wenn beides irgendwie zusammenkommt oder ja, wieder zusammenfindet. Das hat ja ganz viele Ebenen. Genau. Das war
so mein Punkt. Und wie sieht das dann praktisch aus, wenn du beides miteinander verbindest?
Also in den psychotherapeutischen Sitzungen sieht das vor allem so aus, dass ich sehr viel nach dem Körper frage. Also bei allem, worüber wir sprechen und was ne, vielleicht auch an biografischen Themen aufkommt oder so geht es immer wieder darum, wirklich im Hier und Jetzt zu spüren, was ich wahrnehme. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste und am unterschätztesten Faktoren, die wir haben, nämlich wirklich die Wahrnehmung. Also es klingt immer so banal, aber wenn ich wirklich lerne, mich selbst wahrzunehmen in einer Situation und zu spüren, was passiert, auch was im Körper passiert, wie ich reagiere emotional auf bestimmte, ne, seien es jetzt in der Psychotherapie Themen oder eben auch im Leben, habe ich ja überhaupt erst die Möglichkeit, irgendwie etwas zu verändern. Das ist wirklich so der ganz, ganz wichtige Part. Und dann sieht es auch so aus, dass ich durchaus auch mit meinen Patienten und Patientinnen auch Körperarbeit mache, also Körperübungen, Regulationsübungen einbaue, als Möglichkeiten, ja, einfach wie so eine Art Werkzeugkasten für sich zu haben. Oder eben auch, ich arbeite zum Beispiel mit dem neurogenen Zittern relativ viel, also wenn es darum geht, auch überhaupt erstmal wieder so eine Art von Lebendigkeit in den Körper einzuladen, dann genau habe ich da so verschiedene Tools, mit denen ich arbeite. Ja.
Und gab es in deinem eigenen Leben irgendeine Situation, ja, in der du darauf gekommen bist, dass das eine gute Kombination ist? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du da jetzt bist, wo du bist?
Also eine für mich ausschlaggebende Situation oder Phase war während meines Studiums, während meines Bachelors. Also ich habe Psychologie studiert, klassisch, und habe relativ schnell gemerkt, wie verkopft die ganze Geschichte ist. Und ich war auf einer Waldorfschule und bin auf dem Dorf groß geworden und war eigentlich immer draußen und immer irgendwie aktiv und ja, einfach sehr im, ja, sehr im Tun, könnte man sagen, oder sehr so auch in diesem Körperlichen. Und ich habe im Studium relativ schnell gemerkt, dass es so echt so nach oben gegangen ist und es irgendwie nur noch rein um Fakten und Wissen und Wissenschaft und so ging. Und habe da über die Uni einen Yogakurs besucht und ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich war auch eher so ein bisschen skeptisch, kritisch irgendwie, und habe dann aber dort gemerkt, wie gut mir das tut, und habe dann angefangen, auch irgendwie online relativ viel über YouTube-Videos und so zu praktizieren, und so genau hat sich das dann entwickelt. Und ja, es hat sich eigentlich so fortgesetzt, wirklich in meiner gesamten Ausbildungszeit, dass ich immer wieder dachte, ja, es ist so viel Wissen da und so wenig irgendwie Verkörperung von diesem Wissen. Also es ist so ganz viel, also wie so ein Riesenkopf fühlt sich das immer für mich an, aber so wenig irgendwie wirklich verankert sein und wirklich im Körper sein.
Und was bedeutet das jetzt, Körperarbeit? Ne? Wenn man das jetzt so hört, dann stellt man sich vielleicht irgendetwas vor, aber wie kann man eben diese Prozesse unterstützen mit Körperarbeit?
Du meinst therapeutische Prozesse, oder? Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Es ist ja, also das ist ein Bereich, der ist ja explodiert in den letzten Jahren. Ne? Der Bereich von, wenn wir ihn jetzt erstmal Körperarbeit nennen, sei es irgendwie Yoga, Nervensystem, Regulation und so weiter. Und ich glaube, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Körperpsychotherapie, wo es wirklich ne, darum geht, wirklich auch mit dem Körper zu arbeiten, also sei es mit der Körperhaltung zu arbeiten, ne, das als Informationsquelle zu nutzen, es zu verweben mit den inneren Themen der Person, mit der Entwicklung, mit der Biografie, und Körperarbeit im Sinne von, ich tue mir etwas Gutes. Also ich nutze Yoga, Selbstregulationsübungen aus allen möglichen Bereichen, um meinem Körper und meinem Nervensystem vor allem etwas Gutes zu tun. Das ist so ein bisschen dieser Self-Care-Bereich, der sehr wichtig ist und sehr kraftvoll ist und, finde ich, immer ein bisschen differenziert werden muss von dem Rahmen, wo es dann auch irgendwie, genau, einfach auch Begleitung vielleicht braucht, und Unterstützung braucht. Und ich pendel immer so zwischen beidem, würde ich sagen, in dem, was ich mache. Genau.
Und was müssen wir alle eigentlich, wenn man es jetzt runterbricht, übers Nervensystem zum Beispiel wissen überhaupt, damit wir das ja auch nutzen können oder Übungen machen können, sodass wir auch merken, so da passiert was mit mir und meinem Körper und da passiert eine Veränderung.
Ja, ich glaube, für mich erstmal überhaupt zu verstehen, dass es immer mit uns kommuniziert, das Nervensystem über den Körper. Also das ist der Aspekt, den ich eben auch meinte, mit, ne, mit überhaupt Selbstwahrnehmung zu schulen und zu immer mehr wahrzunehmen und auch immer feiner wahrzunehmen. Man spricht da auch oft von der Nervensystemlandkarte, immer genauer wahrzunehmen, dass der Körper kommuniziert, dass da Signale sind, ne? Dass da eine Erhöhung vom Muskeltonus ist, dass die Atmung sich verändert, dass die Wahrnehmung des Blickfelds sich verändert, dass wir manchmal vielleicht, ne, dass der Herzschlag sich verändert. Also all diese feinen Signale des Körpers überhaupt als Sprache des Nervensystems zu verstehen. Und dann, und das ist in meiner Erfahrung wirklich ein Knackpunkt, da nicht in die Selbstablehnung zu gehen und auch in die Körperablehnung, sondern das wirklich zu verstehen als etwas für uns. Also der Körper versucht für uns zu kommunizieren oder auszudrücken, dass gerade oder auch in der Vergangenheit etwas zu viel war oder zu plötzlich war oder zu stark war oder nicht zu bewältigen war. Oder eben auch auf dem anderen Pol besonders schön und besonders angenehm ist. Also auch da ist ja das Nervensystem involviert. Ja, wir sprechen ja oft von diesen Reaktionen von Kampf, Flucht und Erstarrung. Das ist ja so das eine Spektrum, aber das Nervensystem kommuniziert ja auch in die schöne Richtung sozusagen mit uns, ne, und sagt uns, wenn etwas besonders wohlig ist oder angenehm oder wir uns sicher fühlen mit Menschen und oder Situationen. Und ich glaube, wichtig ist, genau das zu verstehen und zu verstehen, dass es eben immer für uns ist, immer für unsere Sicherheit sorgen möchte, auf der einen Seite und gleichzeitig damit verbunden auch für Verbundenheit sorgen möchte. Das ist so der Beitrag, den auch jetzt Stephen Porges über die Polyvagaltheorie, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, geliefert hat, dass es eben nicht nur im Nervensystem diese, ne, Bremse und Gas gibt, also Sympathikus, Parasympathikus als Aufteilung, sondern dass es eigentlich eine Dreiteilung gibt und dass ein Teil vom Parasympathikus für unser soziales Miteinander eigentlich da ist, für unsere Zugewandtheit, für unsere Verbundenheit mit uns selbst, mit anderen. Und der andere Strang wiederum für den Erstarrungsreflex. Und das, genau, finde ich, sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die es gilt zu verstehen. Und ich finde, gerade wenn wir dann auch über Körperarbeit sprechen und ich unterrichte ja auch immer noch Yoga und so, ne, Embodiment-Klassen, dass wenn wir das machen, das nicht immer bedeutet, dass es direkt angenehm für uns ist. Also gerade Stichwort Yin-Yoga, ne, ist so ein Bereich, mit dem viele Menschen sich einfach total schwer tun, weil es ist einfach, ne, unser Nervensystem, wenn das lange in irgendwie so einer Aktivierung war und im Stress war, dann ist es überhaupt nicht leicht und gar nicht selbstverständlich, sofort in eine Ruhe zu kommen. Das muss sich ja erstmal ein bisschen sicherer fühlen, um dort anzukommen und sich auch mit dieser, man spricht dann auch von Untererregung, die stattfindet, also dieses sich fallen lassen können, ne, in den hinteren Teil auch vom Parasympathikus, das überhaupt zu ermöglichen. Und das ist, braucht manchmal Brücken in meiner Erfahrung. Also ich spreche da mal von Brücken, die uns sozusagen den Weg in die Ruhe oder in die Entspannung ebnen können, bevor das überhaupt möglich ist. Also, ne, falls jemand da ist, der merkt so, oh nee, Meditation kann ich gar nicht, das ist ein Klassiker, meditieren kann ich nicht, ne? Oder Yin-Yoga wäre ich total unruhig und hektisch. Ja, und das ist auch so und das ist total nachvollziehbar. Genau,
Vielleicht
ja.
magst du nochmal, also ich weiß, was Yin-Yoga ist, weil ich es ja auch selber gelernt habe, aber
Ah,
vielleicht wissen es einige nicht, aber vielleicht magst du es nochmal erläutern, wie eine Yin-Yoga-Praxis aussieht, und warum es dann eben auch sein kann, dass manche Menschen da vielleicht nicht anknüpfen können.
Ja, gerne. Genau, Yin-Yoga ist eigentlich auch noch ein relativ neuer Yoga-Stil. Also der ist noch gar nicht so alt wie das Hatha-Yoga zum Beispiel. Und basiert, wenn man jetzt die Praxis einfach beschreibt, darauf, dass wir sehr viel weniger und sehr viel langsamer durch bestimmte Yoga-Asanas, also Yoga-Haltungen gehen. Und vorrangig mit dem Fasziensystem arbeiten. Das heißt gar nicht so muskulär, also ne, die Stärkung von Muskulatur zum Beispiel oder ne, auch die Ausrichtung des Skelettsystems gehen, sondern wirklich die Faszien in den Vordergrund rücken. Und man sagt immer so zwischen 3 und 7 im restaurativen Yin-Yoga und sogar noch länger in bestimmten Haltungen bleiben, mit Hilfsmitteln arbeiten. Und den Fokus darauf legen, wirklich so in diese Qualität von Loslassen zu kommen. Also, dass die Muskulatur loslässt und darüber eben auch das Fasziensystem in eine Öffnung kommt und gleichzeitig darüber dann das parasympathische Nervensystem angeregt werden soll. Also der Teil, der eben zum einen eben für die Entspannung zuständig ist, zum anderen auch, ne, wenn wir uns nicht sicher fühlen in einer Situation, eben auch für dieses Erstarren oder den Todstellreflex. Und es ist eben so, wenn wir das Nervensystem uns anschauen, gibt es immer eine Hierarchie. Also wir haben immer die Hierarchie zwischen oder von, ne, wir fühlen uns sicher, der Parasympathikus, der vordere Strang ist aktiv. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, in eine Aktivierung kommen, kommen wir in Kampf und Flucht. Das ist das, wo viele von uns heute stecken. Ne, sehr aktiviert, sehr unruhig innerlich, immer irgendwie was zu tun, 1000 To-Do-Listen. Und das ist jetzt nicht nur individuell, sondern das ist natürlich auch, ne, den Systemen geschuldet, in denen wir uns bewegen und, ne, den Gesellschaften, in denen wir uns bewegen. Das ist jetzt nicht nur ein individuelles Thema. Aber bedeutet eben, viele von uns sind in dieser ständigen Aktivierung unterwegs, was mit bestimmten Stresshormonen, die ausgeschüttet werden, einhergehen. Und Um sozusagen den Weg wieder zurückzufinden in diese Ruhe, brauchen wir einen Weg, erstmal überhaupt diese Stresshormone abzubauen ein Stück weit. Und also das zum einen und zum anderen eben überhaupt erstmal wieder diesen Zustand von Ruhe und Entspannung als sicher zu erleben. Weil was das Nervensystem ja sagt durch diese Erfahrung von Überforderung und Stress im Alltag, ist, wir bleiben mal lieber auf diesem erhöhten Level, keine Ahnung, was passiert, keine gute Idee, in die Entspannung zu gehen, könnte sein, dass gleich wieder die nächste Aufgabe oder ne, die nächste Situation kommt, wo wir aufpassen müssen, dass nichts passiert. Genau. Und ne, das ist, also wenn ich in Yoga unterrichte, baue ich deshalb mittlerweile sehr viel zum Beispiel freie Bewegungen ein, also Möglichkeiten zur freien Bewegung auch in der Praxis. Also gar nicht so diese Idee von, ich muss da jetzt in die Haltung gehen und bleibe da dann irgendwie 5 Minuten und halte das irgendwie aus, sondern ich kann mich auch darin bewegen und halt immer auch wie ein Übergang in die Praxis rein. Also Bewegung am Anfang, ne, vielleicht sich mal zu lockern. Ne, den Raum ein bisschen wahrzunehmen, sich zu orientieren, im Vierfüßlerstand Bewegung zu machen. Also all solche Sachen, die zumindest erstmal eine Möglichkeit schaffen können, dass das Nervensystem da abgeholt wird und in die Ruhe kommen kann. Genau, ja.
Jetzt hast du eben schon gesprochen, dass man vielleicht daran merkt, dass man zu viel im Sympathikus ist oder zu gestresst ist, dass man zum Beispiel, das Muskeltonus ist zu hoch oder der Herzschlag erhöht sich. Gibt es noch andere Symptome, die man beachten sollte oder wo man dann vielleicht denken könnte, okay, schau da nochmal genauer hin, weil man es vielleicht selber gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich permanent on fire ist?
Ja. Ich finde, also was ich immer wieder ein wichtiges Signal finde, ist so meine Geschwindigkeit im Alltag. Also wie schnell mache ich Sachen? Das kann manchmal so ein Hinweis sein. Auch das Thema Multitasking. Also bin ich die ganze Zeit irgendwie dabei, parallel irgendwie so Sachen zu machen und hier ein bisschen, da mache ich mir einen Kaffee und dann so, ne, und hier noch das Handy und so. Also Geschwindigkeit und ne, dieses Parallele, weil das zum einen uns einen Hinweis geben kann, aber auch gleichzeitig eine Quelle, um dann dort zu verlangsamen. Also zu sagen, okay, ich versuche mal eins nach dem anderen, ne, Stück für Stück, oder ein bisschen langsamer zu gehen. Und das muss manchmal gar nicht viel sein, sondern wirklich so ein kleines bisschen zu verlangsamen, kann dem Nervensystem manchmal schon den Impuls geben von, okay, es ist sicher zu verlangsamen. Das sind so Kleinigkeiten. Für mich ist immer auch die Wahrnehmung ganz zentral. Also habe ich das Gefühl, ich kann mich fokussieren in einer Situation. Das kann über den Blick sein, aber auch so eine innere Fokussierung, also auch tatsächlich über die Augen. Oder bin ich die ganze Zeit, ne, am Scannen und am Gucken in meiner Umgebung und, ne, schaue unbewusst oder das Nervensystem versucht unbewusst im Außen zu gucken, ist das hier gerade sicher? Auch damit verbunden bin ich. Ne, bin ich immer beim anderen? Bin ich immer im Außen oder, ne, oder bei den anderen? Oder, ne, bin ich auch mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit wirklich in mir, in meinem Körper verankert? Ja, und ich sag mal im weitesten Sinne Vermeidungsstrategien. Also ein Riesenthema ist natürlich das Thema Smartphone-Nutzung. Also, ne, sich dabei vielleicht zu ertappen, dass man eben, ne, immer irgendwie auch was zu tun hat, immer was in der Hand hat, vielleicht ständig in jeder freien Sekunde durch Social Media scrollt. Oder andere wiederum haben eher ein Thema mit Essen, dass sie dann zum Beispiel besonders viel irgendwie snacken und essen zwischendurch, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Oder immer irgendwelche Leute zu kontaktieren in jedem kleinen Moment. Also eigentlich wie so keine, dass einem vielleicht auffällt, dass man wie keine Lücken lassen kann zwischen Sachen. Also dass da kein Raum dazwischen entstehen kann, sondern immer sofort das Nächste da ist. Genau, ne? Weil es eben dann schwer zu sein scheint, für das Nervensystem in diese Ruhe zu kommen, weil die bedrohlich wirkt. Das wären jetzt gerade so die Beispiele, die mir einfallen.
Und wie kann ich jetzt langsam anfangen, vielleicht da rauszukommen und Übungen zu machen, um mich zu entspannen, um das Nervensystem ja zu regulieren? Wenn ich jetzt eben nicht unbedingt in eine Yin-Yoga-Klasse gehe, sondern erstmal mit kleinen Übungen anfange, was hast du da für Tipps?
Ja, also der eine Strang ist der, den ich jetzt schon 2, 3 Mal gesagt habe, mit dem Wahrnehmen. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass Wahrnehmen eben auch sehr unangenehm sein kann und auch sehr schwierig im Sinne von dran denken. Ich finde da trotzdem immer wieder hilfreich, so ganz klassisch, ich stelle mir irgendwie einen Timer dreimal am Tag. Das mache ich auch immer noch ab und an mal, dass ich mir Timer stelle, wenn ich so merke, ich verliere das wieder oder mir Post-its irgendwo hinklebe, um mich daran zu erinnern. Und das andere ist eigentlich relativ intuitiv vorzugehen. Also ich zum Beispiel liebe sowas wie mich einfach ein bisschen ausschütteln zwischendurch. Also einfach hinstellen kann man überall, also überall vielleicht nicht, aber man kann zumindest immer auf die Toilette gehen und es dort machen. Also einfach wirklich hinstellen, Beine auslockern, Arme auslockern, so eine kleine Schüttellockerungseinheit, die total, die hat die einfach, finde ich, total schön schon mal in den Körper führen kann. Oder sowas wie den Körper abklopfen oder ausstreichen, also sowas sehr, ich sag mal, groberes am Anfang hilft oft auch von der Hierarchie des Nervensystems her, um dann ein bisschen mehr in diese, ne, ruhigeren Elemente zu kommen. Weil, wie gesagt, sich sofort hinsetzen, meditieren ist oft nicht so gut, also funktioniert einfach oft nicht. Auch mit Atemarbeit ist es manchmal schwierig am Anfang. Also ich würde erst von der Idee Lockerung abklopfen, also damit verbunden auch Körpergrenzen spüren. Und dann vielleicht so in Richtung Atem gehen. Und da finde ich besonders schön am Anfang, wenn man damit noch nicht so vertraut ist, einmal Atem und Bewegung miteinander zu verbinden, also den eigenen Atem wahrzunehmen, so wie er ist, und mit einer ganz simplen Bewegung, ne, also zum Beispiel die Handflächen einfach nach oben zu heben mit der Einatmung und nach unten sinken, also umzudrehen, nach unten sinken, das mit der Ausatmung. Also Atem und Bewegung zu verbinden, ist oft eine einfache Möglichkeit. Und eine meiner Lieblingsübungen ist das Bienensummen. die Brahmari-Atemtechnik aus dem Pranayama oder aus dem Yoga, wo man einfach mit der Ausatmung summt. Also es ist total simpel, du atmest einfach relativ entspannt ein durch die Nase und summst entspannt mit der Ausatmung aus. Und das kann man auch eigentlich fast überall machen, dass man so vor sich hin summt. Und was eben da passiert, ist einfach wirklich auch diese Aktivierung vom Parasympathikus und genau, so ein zur Ruhe kommen.
Und ja, du überlegst noch. Ich wollte dich nicht
Nee, sag
unterbrechen.
ruhig. Sag
Ja,
ruhig.
und ich denke jetzt, also ich habe mehrere Fragen noch, aber jetzt vielleicht im Anschluss, wenn ich jetzt, also weil du ja auch gesagt hast, meditieren ist dann manchmal auch für manche schwierig, aber wie kann ich da vielleicht anfangen? Wie kann ich mir Brücken bauen, sodass da vielleicht das kurz funktioniert und ich da in eine Entspannung geraten kann?
Ja. Also erstmal, was mir gerade kommt, ist Meditation oder das, was wir, oder auch Yin-Yoga, erstmal von der Entspannung zu lösen. Weil, also gerade auch wenn wir über Meditation sprechen, Entspannung ist nicht unbedingt das Ziel von Meditation, sondern eigentlich Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis, könnte man sagen. Und Entspannung kann wie so ein Nebenprodukt sein, was auftaucht. Aber sich eben, wenn man anfängt, vor allem bewusst zu machen, wahrscheinlich ist es jetzt nicht direkt entspannt. Und wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht direkt die Erfahrung, die ich machen werde, dass da keine Gedanken mehr sind.
Genau, und
Sondern.
ich wollte eher so ein bisschen auf dieses, dass häufig, wenn man sich ja dann hinsetzt, dass dann ja sehr, sehr viele ja, Gedanken aufploppen und man das schwer aushalten kann und das dann ja eher noch Richtung Stress eher geht, anstatt, ne, so, also dass ich, für mich sind das nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, dass natürlich Meditation nicht gleich Entspannung bedeutet, aber dass Meditation am Anfang erst nochmal stressen kann.
Ja,
Ja.
voll. Unbedingt, genau. Und ein wertvolles Prinzip kann da das Prinzip des Pendelns sein. Das kommt auch aus der Körperarbeit und Körperpsychotherapie und bedeutet oder kann, ne, unterschiedliche Ebenen auch beinhalten, aber würde beim Meditieren zum Beispiel bedeuten, dass ich, ne, mich zum Beispiel hinsetze, wenn ich eine sitzende Meditation mache und kurz in mich gehe und mich wahrnehme und dann vielleicht merke zum Beispiel, ich werde unruhig oder sind ganz viele Gedanken und dann bewusst meine Wahrnehmung nach außen lenke. Also gar nicht im Innen bleibe, sondern bewusst nach außen lenke in den Raum, in dem ich bin. Mich bewusst umschaue, ne, und gucke, wo ich bin und dann wieder nach innen gehe. Also pendel zwischen innen und außen zum Beispiel. Es kann auch bedeuten, dass ich zum Beispiel nicht mit geschlossenen Augen meditiere, weil ich merke, dass mir das zu schwer fällt, ne? Sondern wirklich am Anfang sage ich, suche mir irgendwie ein Objekt. Ich habe jetzt hier gerade eine Pflanze im Blick, ne? Schau auf diese Pflanze und nehme die einfach als ne, Punkt, den ich anschaue und kann dann gleichzeitig mit meiner Aufmerksamkeit nach innen gehen. Und es ist für viele Menschen am Anfang leichter, nicht für alle. Für manche fällt es auch schwerer, mit geöffneten Augen zu meditieren. Aber genau, so dieses Pendeln zwischen Innen und Außen und wirklich die bewusste Außenwahrnehmung auch als eine Art von Meditation zu sehen. Also wir können auch auf unsere Außenwahrnehmung meditieren. Das heißt, im Gewahrsein dafür sein. Genau. Und sonst eben wirklich zu gucken, also über das, was, ne, was ich eben sagte, über Bewegung, über die Atmung, vielleicht das Summen, erstmal so ein paar Dinge davon zu machen, bevor ich mich hinsetze. Oder immer wieder auch dazwischen. Und klein anzufangen. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten. Also es ist wichtiger, auch da die, ne, so kleine Portionen, sich kleine Portionen zu suchen und die zu machen, anstatt jetzt irgendwie die, ne, die halbstündige Meditation oder so etwas.
Jetzt hast du eben schon von Atemtechniken gesprochen, so vielleicht für AnfängerInnen. Und was gibt es denn noch für Techniken, die ein wenig mehr Übung brauchen?
Also eine der auch mittlerweile wirklich am besten erforschten Atemtechniken, die ich mittlerweile eigentlich, wenn es um Atemführung und wirklich Atemübung in dem Sinne geht oder Atemlenkung, ist die Herzkohärenzatmung. Bedeutet relativ simpel, aber muss eben trotzdem dann ja auch geübt sein. Ich atme ungefähr 5 bis 6 Sekunden ein und 5 bis 6 Sekunden aus. Und dabei kann man, ne, innerlich den Atemrhythmus zählen, also innerlich diese Sekunden zählen, wenn man ein- und wenn man ausatmet. Und was dadurch eben passiert, ist, dass eben genau unser Nervensystem wieder in dieses Gleichgewicht kommt und in diesen parasympathischen Zustand kommt und genau eine Kohärenz sozusagen auch physiologisch wieder zwischen Herz und Gehirn hergestellt wird. Eine Art von Balance könnte man sagen oder von Gleichgewicht. Das ist so eine der Atemübungen, die vielleicht ein bisschen mehr Übung erfordern und gleichzeitig sehr kraftvoll sind, finde ich persönlich. Und natürlich daneben auch, wenn man mit Atemrhythmen arbeitet, einfach die Verlängerung der Ausatmung, weil die Ausatmung immer so sagt man, ne? Auch da ist es nie so ist es, weil es auch für jede Person ein bisschen anders ist, aber grundsätzlich sagt man, Verlängerung der Ausatmung ist eher mit der Aktivierung von Parasympathikus assoziiert. Und da könnte man den Fokus drauf legen. Genau.
Wenn jemand noch gar keine Erfahrung mit Körperarbeit, auch Yoga hat und sagt, das ist alles Humbug oder damit kann ich überhaupt nichts anfangen, was würdest du denen antworten, um sie vielleicht abzuholen und vielleicht doch noch mal in diesem Bereich so ein bisschen anzustoßen?
Ja, also erstmal glaube ich, dass ich antworten würde, dass ich das verstehen kann, weil es in dem Bereich auch viele Dinge gibt, mit denen ich auch nicht so, also wo ich auch nicht so mitgehen könnte oder wo es eben auch um eine Art von Spiritualität oder Esoterik geht, mit der ich auch nichts anfangen kann. Die, also, ne, so, deswegen verstehe ich das irgendwo auch gut, so wie Yoga sich präsentiert zum Teil, dass man damit nichts anfangen kann. Und gleichzeitig würde ich, glaube ich, antworten, dass ich versuchen würde, Yoga und Körperarbeit wirklich losgelöst von Spiritualität erstmal zu sehen und einfach, ja, daran versuchen würde zu erinnern, dass wir alle einen Körper haben. Also den haben wir nun mal irgendwie alle. Und dass in diesem Körper, also dass dieser Körper zu uns gehört und dass in diesem Körper ja eigentlich unser Leben und unser Erleben stattfindet, also auch unsere Emotionen und auch unser Denken, also eigentlich alles von uns ein Stück weit findet ja in unserem Körper statt. Also ohne unseren Körper hätten wir das ja alles nicht. Das heißt, dass auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Körper in einen Kontakt zu kommen, einfach bedeutet auch mit sich selbst in Kontakt zu kommen, auf eine tiefere Art. Und ich würde aber auch immer antworten und dazu einladen und auch mit der Person überlegen, welche Art von Körperarbeit vielleicht passend ist, weil ich finde auch nicht, dass für jeden alles passend ist. Also für die eine Person ist Yin-Yoga etwas. Andere sagen, ich docke viel mehr mit sowas wie Qigong an oder ich gehe irgendwie total gerne laufen draußen oder ins Fitnessstudio oder mache irgendwie meine PMR, also progressive Muskelentspannungsübung. Also es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten und ich glaube, da lohnt es sich einfach, dieses ganze Feld mal so aufzumachen und zu gucken, wo merke ich, dass ich am ehesten andocke und dort in meinen Körper komme. Und das kann man wirklich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also ich kann Yoga machen und dabei überhaupt nicht in meinem Körper sein und ich kann Kraftsport machen und dabei sehr in meinem Körper sein. Also das, genau, als einer ist jetzt erstmal nicht, ja, nicht gleichbedeutend mit dem anderen sozusagen.
Was würdest du sagen? Ich meine, du bist selber natürlich auch zur Schule gegangen und hast jetzt ja auch täglich in deiner Praxis, ja, in den Therapien Menschen aus Schule oder ja, jeder ist ja mal zur Schule gegangen. Was würdest du sagen, wie müsste Schule sein? Was sollte sie in dem Bereich auf jeden Fall eigentlich mit in den Lehrplan aufnehmen, um vielleicht, ja, den Menschen mehr zu sich selbst zu bringen und ja, auch die psychische Gesundheit einfach noch mehr in den Fokus zu rücken.
Ja, super wichtig und also wichtige Frage, finde ich, weil ich auch in meinen Therapien, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Schule prägt einfach.
Ja,
Also man
ja.
geht einfach echt viele Jahre zur Schule, in den meisten Fällen, und verbringt sehr viel Zeit dort, so wie wir heute vielleicht viel Zeit bei der Arbeit verbringen, ist das eben in einer sehr prägenden Zeit unseres Lebens sehr viel Zeit gewesen oder nach wie vor und ja, so prägt einfach sehr in alle Richtungen, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, was Schule noch ein bisschen mehr integrieren könnte, ist eigentlich wirklich das Wissen von, wir Menschen lernen viel, 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 viel besser, wenn wir in einem bestimmten Zustand sind, wenn wir uns nämlich sicher fühlen. Und ich kann eigentlich gar nicht gut lernen, wenn ich mich nicht sicher fühle. Das ist, glaube ich, so das eine. Und das andere ist eben noch mehr, und da hatte ich Glück, weil ich jetzt eben ne, auf der Waldorfschule da ein bisschen auch ein anderes Konzept nochmal hatte, einfach auch die verschiedenen Ebenen von Lernen und Erfahrung auszuweiten. Also eben nicht nur dieses reine Top-Down-Wissen aufnehmen, verstehen, sondern wirklich auch das, ne, die Erfahrung über den Körper und das Machen und das Gestalten und das Kreativsein und das sich ausdrücken über, ne, was auch immer. Wir hatten zum Beispiel super viel so Theater, Musical, Gesang, Orchester, all solche. Also das sind alles so Dinge, die ja nicht dann nicht nur top-down, sondern eben auch bottom-up, also über den Körper einfach neue Erfahrungen ermöglichen. Also ich glaube eigentlich vor allem so diese zwei Elemente und einfach, ich weiß nicht, ne, weil ich habe jetzt heute nicht so viel Einblick, wie das läuft, aber einfach auch wirklich einen Fokus auf Beziehungen zu haben. Also welche Beziehungen haben Schüler untereinander, ne? Wo fällt jemand irgendwie raus? Wie kann man die Beziehung der Kinder zu sich selbst irgendwie stärken? Also auch die Selbstwahrnehmung, aber eben auch, ne, zu den Lehrkräften und unter den Lehrkräften und den Lehrkräfte zu sich selbst. Also ja, also dieser Aspekt von Beziehungen, den finde ich einfach auch ultra wichtig.
Wenn man mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich dann überall?
Also einmal hier in meiner Praxis in Hamburg, wo ich gerade
Ja.
bin. Genau, da findet man mich eben, ne, für die Psychotherapie. Ich biete hier auch einmal die Woche einen Yogakurs an tatsächlich. Und ansonsten online. Ansonsten, ne, arbeite ich viel auch online, biete Workshops an und habe eine Membership, eine Mitgliedschaft für Yoga und Körperarbeit. Genau, mache da immer mal so kleinere Sachen, habe in der Vergangenheit auch zum Thema Traumasensibilität fortgebildet, wird das bestimmt auch in Zukunft irgendwann wieder machen. Ja, das sind eigentlich so die Dinge.
Ja, dann danke ich dir total, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, danke schön.
Danke dir für die Einladung.
Ja, gerne.